Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 17. Oktober. Das Schwerpunktthema der heutigen Sendung sind die eidgenössischen Wahlen vom kommenden Sonntag. Wir werfen unter anderem einen Blick zurück auf die vergangene Legislatur.
Ich verstehe, dass heute viele Leute enttäuscht sind und sagen, wir wählen dieses Mal nicht die Grünen, wir wählen vielleicht wieder eher die SP, weil die Grünen nicht das gebracht haben, was sie versprochen haben. Aber ehrlich gesagt, mir tun die Grünen ein bisschen leid. Sie konnten eben auch nicht das bringen, weil diese bürgerlich-rechte Übermacht eben auch vor 4 Jahren Bestand hatte.
Und dann kommt diese Legislatur der Krisen, oder? Ein paar Monate später, Corona, Ukraine, Energie, Klima, Credit Suisse, Kaufkraft, Krankenkassenprämien, Migration, dreimal Notrecht, Parlament versus Bundesrat. Das war schon eine spezielle Legislatur.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Das Kantonale Amt für Wasser und Abfall veröffentlichte heute einen Bericht zum Zustand der Berner Seen und Flüsse sowie des Grundwassers. Demnach sei die Wasserqualität im Kanton Bern unter Druck, insbesondere in Regionen mit intensiver Landwirtschaft. Zahlreiche Gewässer weisen nach wie vor zu hohe Konzentrationen an Pflanzenschutzmitteln auf. Außerdem würde mit der Erwärmung der Gewässer weitere Probleme entstehen, so würden empfindliche Organismen immer seltener werden. Der Deutsche Buchpreis 2023 geht an Tonio Schachinger. Sein Roman Echtzeitalter erzählt die Geschichte eines Gymnasiasten in einem Wiener Elite-Internat. Es geht dabei um den Zerfall der Familie, um Freundschaften und um die erste Liebe. Außerdem thematisiere der Autor auch den Internetkonsum. Der Protagonist des Buches verbringe einen großen Teil seiner Zeit online. Tonio Schachinger erhält ein Preisgeld von 25.000 Euro. Die Verleihung des Deutschen Buchpreises gilt als Auftakt der Frankfurter Buchmesse. In Brüssel hat ein mutmaßlicher Islamist gestern Abend auf offener Straße 2 Menschen erschossen. Hinweise auf einen Zusammenhang mit dem Gaza-Konflikt liegen bis anhin nicht vor, berichtet die deutsche Zeitung Die Zeit. Der mutmaßliche Täter habe angegeben, vom Islamischen Staat inspiriert worden zu sein. Er war der Polizei bereits bekannt, unter anderem im Zusammenhang mit Menschenhandel. Wie belgische Medien berichten, wurde der Täter nach stundenlanger Jagd heute früh von der Polizei erschossen. Rund 1 Million Menschen haben im Gazastreifen mittlerweile ihr Zuhause verlassen, das berichtet SRF News. Fast die Hälfte der Zivilbevölkerung sei damit auf der Flucht. Wohin die Menschen gehen sollen, ist aber weiterhin unklar. Der Gazastreifen ist komplett abgeriegelt. Auch Jordanien und Ägypten haben bekannt gegeben, keine Flüchtenden aufnehmen zu wollen. Viele würden im Freien campieren oder seien bei FreundInnen und Verwandten im Süden des Gebietes untergekommen, schreibt die deutsche Tageszeitung Taz. Seit letzten Donnerstag fordert Israel die Bevölkerung im nördlichen Gazastreifen auf, das Gebiet Richtung Süden zu verlassen. Es wird davon ausgegangen, dass Israel eine Bodenoffensive durchführen will. Der Gazastreifen ist etwa 10 Kilometer lang, breit und 40 Kilometer lang. Dies entspricht ungefähr der Distanz von Bern nach Interlaken. Auf dem Gebiet leben über 2 Millionen Menschen. In Indien dürfen gleichgeschlechtliche Paare auch weiterhin nicht heiraten. Wie die BBC berichtet, veröffentlichte das indische Oberste Gericht heute sein Urteil zu dieser Frage. Es sei nicht dafür zuständig, die Ehe für alle einzuführen, so das Gericht. Es spielt den Ball zurück an die indische Regierung, die sich nun mit dem Thema auseinandersetzen muss. Die regierende hindu-nationalistische BJP-Partei hat ihre Haltung schon lange publiziert. Laut ihr soll in der indischen Kultur eine Ehe ausschließlich zwischen Frau und Mann stattfinden. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch und auch am Donnerstag gibt es einen Mix aus Sonne, Wolken und immer wieder Regen. Die Tageshöchstwerte betragen bis zu 19 Grad. Der Freitag wird trüb und nass bei rund 15 Grad. Und auch das Wochenende wird veränderlich. Immer wieder könnten sich Regenwolken vor die Sonne schieben. Die Temperaturen betragen nachts etwa 7 Grad, tagsüber bis zu 17 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Gleich gibt's hier im Info einen Talk zu den bevorstehenden Wahlen. Erst gratulieren wir aber noch Wyclef Jean zu seinem heutigen Geburtstag. Hier ist er mit Wish You Were Here, ein Pink Floyd Cover.
For just any cover tune, I'ma take y'all to the dark side of the moon. Kicking in my mom's womb, this song was just a thought. A young refugee, labeled just come with a passport. Dad used to tell me about the American dream. My dream was waking up in the projects, a young teen. Listen to hip hop, my brother tuned me into rock. Put me up on Pink Floyd, a band from the British blocks.
Rabe Info.
Am Sonntag wird gewählt. Heute ist der letzte Tag, in der das Wahlkuvert noch per B-Post abgeschickt werden kann. Wir vom Rabe Info werden die Wahlen live begleiten. Am Sonntag sind wir ab 13 Uhr on air, live vom Berner Rathaus, mit Interviews, Analysen und stets den neuesten Resultaten. Mit dabei sein werden auch unsere Politologen Werner Seitz und Jürg Furrer sowie die Rabe Urgesteine Roger Spindler und Michael Spahr. Die zwei haben sich schon jetzt zum Vorwahlgespräch getroffen.
Roger Spindler, vor 4 Jahren standen wir zusammen im Ständerat und haben für Radio Bern Rabe die Wahlen mitverfolgt, analysiert, besprochen. Wenn wir jetzt auf diese 4 Jahre zurückschauen, ja, was ist da passiert?
Ja, das war wirklich, wenn ich so zurückdenke, 20. Oktober 2019 war das. Es kommt gefühlt eine Ewigkeit. Das ist wie eine andere Zeit jetzt, hat man das Gefühl. Unser Wahlstudio, das du organisiert hast im Ständeratssaal, oder? Und das war ja irgendwie noch fast historisch für uns, dort drin zu sein. Und wenn ich noch kurz diesen Nachmittag, diesen Abend zurückerinnere, die Ergebnisse aus der ganzen Schweiz tröpfelten herein, bei uns allen ungläubige Gesichter, wir rechneten immer wieder nach, stimmt das? Ist das wirklich so ein Erdrutschsieg? So sprachen wir an diesem Abend für die Grünen und ein Rückenwind für die Klimabewegung. Und mit etwas Verspätung realisierten wir auch, es ist eine Frauenwahl, vielleicht nicht ganz im Kanton Bern, aber doch in der Schweiz. Und jetzt, 4 Jahre später, was ist davon übrig geblieben? Das heisst, wie sieht das jetzt aus? Wenige Tage nach diesem 20. Oktober die Fußnote, jetzt muss dann Grün liefern, oder? Jetzt haben sie gewonnen, jetzt muss Grün liefern. Und dann kommt diese Legislatur der Krisen. Ein paar Monate später, Corona, Ukraine, Energie, Klima, Credit Suisse, Kaufkraft, Krankenkassenprämien, Migration, dreimal Notrecht, Parlament versus Bundesrat. Das war schon eine spezielle Legislatur.
Ja, und sie hat eben auch etwas gezeigt. Nämlich vor 4 Jahren ist zwar eine grüne Welle über die Schweiz gezogen. Und wie es jetzt scheint, wenn wir die Umfragen jetzt anschauen, war es eben doch nur eine Welle und nicht eine Bewegung Richtung Grün. Also eine Welle, die dann eben wieder zurückschwappen kann. Wenn man es dann genau angeschaut hat, haben die Grünen natürlich vor allem auf Kosten der SozialdemokratInnen gewonnen. Also die große Blockverschiebung zwischen links und rechts, die hat nicht wirklich stattgefunden. Klimagesetze wurden gebremst vom rechten Machtblock. Immerhin brachte man jetzt noch so happ-klapp dieses Klimaschutzgesetz durch, das aber eigentlich ein Gesetz ist für die Hausbesitzer und Besitzerinnen, also für die Klientel der Rechten und Bürgerlichen.
Also für uns nicht, oder?
Genau. Und dann kamen die Krisen und dort hat auch die bürgerliche Mehrheit ihre Übermacht gezeigt. Und ich verstehe, dass heute viele Leute enttäuscht sind und sagen, wir wählen dieses Mal nicht die Grünen, wir wählen vielleicht wieder eher die SP, weil die Grünen nicht das gebracht haben, was sie versprochen haben. Aber ehrlich gesagt, mir tun die Grünen ein bisschen leid. Sie konnten eben auch nicht das bringen, weil diese bürgerlich-rechte Übermacht eben auch vor 4 Jahren Bestand hatte, auch mit mehr Frauen.
Ja, ich glaube, die Blockverteilung, wie du es richtig sagst, oder, die ist ja eigentlich ziemlich ähnlich geblieben. Sieger und Verlierer waren auf der linken Seite, nur eben von Rot nach Grün ging's, oder? Und der bürgerliche Block blieb auch relativ stabil. Oder? Wie hast du das selber auch wahrgenommen, dieses Parlament versus Bundesrat? Also das Parlament musste reagieren eigentlich und konnte wenig kreieren. Ist das so ein bisschen ein Fazit dieser letzten 4 Jahre?
Kann man schon sagen. Also ich muss schon sagen, das war eine sehr spezielle Zeit, dass also mit Corona und eben dann auch mit der UBS-CS-Krise zweimal das Parlament quasi übergangen wurde, ausgeschaltet wurde. Was ich interessant finde oder was ich auch spannend finde, jetzt im Hinblick auf die Wahlen nächsten Sonntag, ist, hat das einen Einfluss auf die Wahlen? Also werden jetzt quasi die demokratiefreundlichsten Kräfte gewählt oder werden jetzt diese außerparlamentarischen Corona-Massnahmen-Gegner, Gegnerinnen gewählt? Das finde ich noch spannend und ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, das passiert nicht. Wenn man die Prognosen anschaut, könnte die SVP wieder gestärkt werden, also eigentlich die Rechtsaußenpartei, die manchmal hat man das Gefühl, die Demokratie am liebsten aushebeln würde. Und ich denke, von diesen MassnahmengegnerInnen ist nicht viel übrig geblieben.
Ja, ich glaube auch. Also die Frage ist jetzt, kommt noch irgendwie eine Corona-Welle diesen Herbst, von der viele irgendwie immer wieder sprechen, aber nicht mehr diese Bedeutung hat. Ich glaube im Moment für mich persönlich eher das Thema Sicherheit, oder? Also dieser Krieg jetzt auch im Nahen Osten, der uns irgendwie doch auch sehr überrascht hat und der irgendwie jetzt da sehr präsent im Kopf ist von uns allen. Und das kann natürlich all diesen Parteien, die für Sicherheit stehen, wieder Rückenwind geben. Da denke ich nicht zuletzt auch an den Kanton Bern, an die Ständeratswahl. Also Werner Salzmann als gestandener Sicherheitspolitiker, glaube ich, dass er davon profitieren wird. Du hast die Themen noch angesprochen. Wenn wir so die letzte Umfrage sehen, die politischen Herausforderungen, Krankenkassenprämien, oder? 51%, Klimawandel 36%, Zuwanderung 35%, also dicht gefolgt dem Klimawandel auf der Spur, und dann soziale Sicherheit, Lebenserhaltungskosten. Sind das die Themen, die die Schweiz beschäftigt im Moment?
Also ich glaube, wenn man diese Umfragen anschaut, was sind die Themen, die die Leute beschäftigen, dann ist es interessant, auch einen Blick auf die Medienlandschaft zu werfen, die sich auch am Verändern ist. Und es ist auch wichtig, auf die Finanzen zu schauen, die diese Parteien, die bei den Wahlen mitmachen, zur Verfügung haben. Und da zeigt sich jetzt etwas ganz Interessantes, nämlich die Zuwanderung. Ich bin der Meinung, die Zuwanderung ist gar kein politisches Thema. Das ist ein Wirtschaftsthema. Und am Schluss ist es auch ein Thema, das vor allem die Wirtschaft betrifft, weil unsere Wirtschaft funktioniert nicht, wenn wir keine Zuwanderung haben. Aber die SVP, die beackert dieses Thema immer wieder, und die hat ja extrem viel Geld. Wir haben gesehen, Christoph Blocher steckt eine 500.000 rein, der Autoimporteur Walter Frey steckt eine 250.000 in den Wahlkampf, eine dubiose, wahrscheinlich so Steuerhinterziehungsklicke aus Zug steckt auch 250.000 Franken. Also die haben wahnsinnig viel Geld und können diese Themen aufbauschen. Auch medial ist einiges passiert. Eine NZZ, die früher dezidiert noch bürgerlich FDP-rechts war, ist nach extrem rechts gerutscht. Die sucht jetzt im Moment ihr Publikum in Deutschland bei der AfD und in der Schweiz bei der SVP. Der Tagesanzeiger, der quasi andere große Player auf dem Medienmarkt, ist nach rechts gerutscht. Der Blick ist mal so ein bisschen so und mal ein bisschen so. Aber es ist schon so, die ganze Medienlandschaft ist auch mächtig nach rechts gerutscht. Auch die SRG, die unabhängig ist, hat Angst vor ihrer Zukunft. Sie hat so einen vorauseilenden Gehorsam manchmal der SVP gegenüber. Das ist meine Einschätzung. Und deshalb werden die Themen auch so medial geprägt. Auf der linken Seite, fairerweise, darf man auch ein bisschen kritisch sagen, dort spielt es auch eine Rolle, dass nach wie vor bei den Linken die Gewerkschaften eine gewisse Macht haben und das Thema Kaufkraft jetzt auf die Karte setzen konnten. Und ist natürlich dankbar jetzt mit den Krankenkassenprämien, die hochgehen, die Energiepreise, die hinaufsausen, und die Mieten, die auch hochgehen, dass das natürlich die Leute bewegt. Dort hingegen habe ich im Unterschied zur Migration das Gefühl, dass es wirklich ein Thema ist, das uns beschäftigen muss, die wachsende Ungleichheit. Und davon profitieren natürlich dann eher die SP und nicht mehr die Grünen.
Ich denke, die SP hat da wirklich einen guten Schachzug gemacht, oder auch mit der Unterstützung der Gewerkschaften mit diesem Kaufkraftthema. Ich selber war, als ich das erste Mal gehört habe, gedacht, das ist ein sehr intellektuelles Thema. Kommt das wirklich in die Köpfe oder in das Herz der Menschen? Aber die Krankenkassenprämien haben es gezeigt, dass es genau das Thema ist, das man jetzt bringen muss. Ein interessanter Gedanke, den ich kürzlich noch in einem Gespräch gehört habe, ist die Frage, betreiben die Parteien eine Art Demobilisierungsstrategie. Also Angela Merkel wurde viermal nacheinander so Bundeskanzlerin. Also nur nicht die anderen angreifen. Wenn wir die anderen zu fest angreifen, könnte es auf uns selber zurückgeführt werden. Ist diese Angst im Moment vorhanden?
Das kann man sagen. Für mich symbolisiert das gewissermaßen ein bisschen der Ständeratswahlkampf im Kanton Bern. Du hast vorher gesagt, Werner Salzmann als Sicherheitspolitiker, der wird sehr gute Chancen haben. Also der ist, auch wenn er, man sich fragen kann, was er wirklich im Ständerat geboten hat, aber der sitzt dort und der sitzt relativ fest im Sattel. Und die zweite Person, die sehr gute Chancen hat, gewählt zu werden, ist Flavia Wasserfallen von der SP. Lustig finde ich, wie sie sich präsentiert auf den Wahlplakaten. Man muss manchmal den Leuten sagen, sie ist denn nicht bei der FDP. Oder sie ist in Blau, sie trägt trägt Farben von verschiedenen Parteien. Und das symbolisiert schon ein bisschen das. Also sie ist quasi die Nummer zwei im Moment auch bei den Umfragen. Auch wenn man sie zwar kennt und weiß, sie politisiert eigentlich sehr links und sehr konsequent links, aber sie präsentiert sich eigentlich quasi als, ja, ich bin die Alternative noch, die eigentlich für alle wählbar ist. Aber das mit der Demobilisierung, ja, das so richtig beantworten kann ich das nicht. Eher, was ich spannend finde, ist die Mobilisierung. Und das wird am Schluss eigentlich, denke ich, das Wichtigste sein. Wie viele Leute können die Parteien überhaupt mobilisieren, wählen zu gehen? Das wird ausschlaggebend sein.
Und das wird vor allem ausschlaggebend sein für den zweiten Wahlgang beim Ständerat. Oder erster Wahlgang, wissen wir jetzt, ist der 22. Oktober, das ist der Termin. Oder auf den arbeiten jetzt alle hin. Stadt Bern, Ostermundigen haben noch so ein privates auch noch Abstimmungsthema. Eben Ostermundigen wird in Bern integriert oder fusionieren zusammen, vielleicht um das korrekt zu sagen. Wie viele Menschen lockt das zusätzlich an die Urne? Keine Ahnung. Aber ich denke jetzt für den Ständerat, oder? Also Werner Salzmann, schafft er es im ersten Wahlgang oder nicht? Ich glaube im Moment vermutlich nicht, aber er wird ein sehr solides Resultat machen. Und dann natürlich Flavia Wasserfallen oder Bernhard Pulver. Und da, wie du es sagst, oder? Flavia Wasserfallen, sie tritt sehr selbstsicher auf, sie tritt sehr geschickt auf. Sie ist auch wie sie visuell auf den Plakaten sichtbar ist und der Stadt begegnet. Man hat wirklich das Gefühl, sie ist eine parteiunabhängige Frau eigentlich, wenn man so will. Sehr selbstbewusst. Bernhard Pulver natürlich als Erziehungsdirektor war durchaus populär, musste oder hat aber auch einige sehr unpopuläre Entscheidungen mit der Insel gefällt und auch kommuniziert und steht dafür, das wird ihm sicher Stimmen kosten. Ich glaube, Jörg Rosen von der GLP, Lorenz Hess von der Mitte sind chancenlos. Und am 19. November ist der zweite Wahlgang, das ist nicht lange. Hat man noch Luft oder hat Frau noch Luft und Energie, auch nochmals in einen zweiten Wahlkampf zu steigen? Das wird, und Frau, wer kann mobilisiert werden?
Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Ich weiß nur, dass Flavia Wasserfallen das Berner Bundesrats-Hearing moderieren wird. Das heißt, sie kandidiert ja selber nicht als Bundesrätin, aber sie wird dann die Bundesrätinnen oder Bundesräte präsentieren vor vielen laufenden Kameras. Sicher auch noch ein gutes Ding, das eben dann für den zweiten Wahlgang wichtig sein wird. Ja, es dürfte noch ein paar wichtige, spannende Entscheide auch im Kanton Bern geben beim Nationalrat. Ich denke, da wird es gewisse Vakanzen bei der Mitte, da wird es spannend sein, ob vielleicht ein Reto Nause von der Stadt Bern oder die ehemalige Telebern-Moderatorin Michelle Renaud dort noch einen Sitz holen werden. Es dürfte spannend werden, ob die FDP ihren zweiten Sitz noch halten kann. Christa Markwalder war auch eine Person, die sehr weit auf einem breiten politischen Spektrum Stimmen geholt hat. Da dürfte dafür die Frau Hess, die für den Ständerat kandidiert und dort null Chancen hat, vielleicht davon profitieren und diesen Nationalratssitz gewinnen. Aber ich denke, dort wird es keine großen Verschiebungen geben. Eher von Grün zu SP und von den Bürgerlichen hin zur SVP, würde ich jetzt am ehesten sagen.
Ja, ich habe auch das Gefühl, also der vierte Sitz bei den Grünen, oder das war wirklich spät am Sonntagabend, als der noch zu den Grünen gekippt ist. Und ob sie den halten können, wie ich es im Moment im grünen Kreis so höre, zweifelt man selber auch ein bisschen daran, wenn man die Umfragewerte natürlich sieht und natürlich auch weiß, dass ein Ueli Schmetzer jetzt zum Beispiel für die SP einfach sehr gute Chancen hat, weil ihn jeder aus der eigenen Stube vom Fernsehen her kennt.
Ja, und ich habe Ueli Schmetzer jetzt ein paar Mal getroffen. Ich war sogar mit ihm unterwegs und das war noch lustig. Er hat den Leuten Wahlzettel gegeben und die Leute haben ihn dann gefragt, ob er ihnen ein Autogramm auf den Wahlzettel macht, wie ein Fußballstar.
Er ist einfach wirklich sehr populär, er ist sehr mehrheitsfähig, denke ich, und ihm rechne ich sehr, sehr gute Chancen zu. Ja, und das ist, wie du sagst, oder? Wie sieht es aus in der Mitte? Eine Michelle Renaud, die man natürlich auch vom Telebären her kennt, aber auch vor 4 Jahren, oder glaube ich, war sie beim Kanton, was sie schon besucht hat, eigentlich nicht wahnsinnige Stimmen machen konnte, weil es auch schon ein paar Jahre her ist, oder?
Genau, und sie ist natürlich rechts außen.
Absolut.
bei der Mitte. Ja. Obwohl die Mitte ja sowieso rechts ist. Gut, es wird sicher lustig, wir freuen uns und wir hoffen, dass viele Leute bei Rabe zuhören.
Das waren Michael Spahr und Roger Spindler zu den bevorstehenden Wahlen. Rabe sendet am Sonntag ab 13 Uhr live aus dem Berner Rathaus mit Interviews, Analysen und stets den neuesten Resultaten. Heute ist der letzte Tag, an dem noch brieflich mit B-Post gewählt werden kann.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, den 17. Oktober. Diese Sendung gibt's auch als Podcast auf unserer Webseite oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen nachzuhören und zu abonnieren. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann beginnen wir unsere Serie zu Klimaveränderungen in den Alpen. Als erstes reisen wir morgen aufs Jungfraujoch und fragen ForscherInnen vor Ort, wie es den Gletschern geht. Beigetragen zu dieser Sendung haben Roger Spindler und Michael Spahr. Und am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Schön, dass ihr dabei seid. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.